Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Heute mit mir, Yannick Sorgatz, und mir gegenüber Thomas Gruhlke. Hallo Thomas.
Hallo Yannick.
Thomas, wir fangen an mit einer Quizfrage. Mit dir kann ich es machen. Gladbach gegen Dortmund, 1:1. Das erste Unentschieden in diesem Duell seit wann?
Ich bin nicht vorbereitet, höre ich jetzt gerade zum ersten Mal, auch wenn wir schon seit 2 Stunden zusammen
arbeiten. Ja, aber 1-1 wusstest du schon.
Also die Folge, die Spielfolge könnte jetzt sein, das Younes-Tor, also 2013 da.
Es ist der Wahnsinn, ja, tatsächlich. Das letzte Mal 2013 nach dem Aus in Rom.
Ja.
Genau. Ein 1:1 Armin Younes erstes Bundesligator.
Ja, und auch richtig. Das einzige für Gladbach.
Okay, ja, aber in einem demnach ja irgendwie historischen Spiel, weil sonst eben selten unentschieden ausgeht und in der Regel ja auch irgendwie der BVB gewonnen hat seitdem. Genau, und davor gab es auch ein Unentschieden zu Hause. Das war das, als der Zweite den Ersten empfing und danach die Bayern Erster waren.
Und Jürgen Klopp Mike Hanke, glaube ich, einen Klaps gegeben hat, ne, ob seines Tores.
Genau, ja, das war damals... Das war damals ein absolutes Topspiel. Jetzt war es das zumindest spieltagsansetzungsmäßig. Gemessen am Gesprächsstoff, den das Spiel verursacht hat, war es auch ein Topspiel. Aber fußballerisch, Thomas, hat es mich in vielen Phasen nicht so vom Hocker gehauen. Und ich würde sagen, da haben beide zu beigetragen.
Ja, im Bereich der Strafraumszenen war sehr viel Leerlauf, würde ich sagen. Ich habe das auch so empfunden, dass es wenig klare Torraumsituationen gegeben hat. Das spricht ja zum einen dafür, dass die Gladbacher das über weite Strecken sehr gut gemacht haben. Kann mich jetzt erinnern an die erste Szene nach 5-6 Minuten, wo es dann direkt mit dem ersten Laufduell des Gittens gewonnen hat, sehr, sehr gefährlich wurde. Aber danach doch über einen weiten Zeitraum eigentlich Gladbach nicht viel zugelassen hat, aber auch nach vorne selber kaum gefährlich geworden ist. Das ist ja meistens dann über Standards passiert, wenn überhaupt. So richtig Fahrt, oder wenn man überhaupt davon sprechen kann, dass die Partie Fahrt aufgenommen hat, dann war es nach dem Dortmunder Führungstor, und da hat Sioane sein Team ja schon sehr gelobt für die Reaktion, die danach kam.
Ja, ansonsten war in der ersten Halbzeit mehr über den Schiedsrichter zu sprechen, auch bei Sky, ich habe das Spiel da verfolgt, du warst im Stadion. Ich glaube, lass es uns direkt hinter uns bringen, oder? Dann haben wir das vom Acker und können über das Sportliche reden. Es gab gleich 3 strittige Elfmeterszenen oder eben auch Nicht-Elfmeterszenen in diesem Spiel. Alle hätten einen Elfmeter für Gladbach zur Folge gehabt. Einen gab es am Ende. Ich habe schon gesagt, jetzt gibt es bald nicht nur Expected Goals, sondern Expected Penalties auch noch. So, ich würde sagen, in Summe waren das so 1,89 für Gladbach. Einen gab es dann, sprich vielleicht zu wenig. Ist die Frage. Ja, die erste Szene, sehr kurios. Rami Benzibaini tritt Joe Skelly in die Hacken. Der Ball ist auf dem Weg ins Aus, ist noch nicht ganz im Aus. Und da war jetzt dann der Tenor bei Sky, es war ja ein Unfall und deswegen kein Foul. Das hat mich jetzt ein bisschen gewundert, weil also Unfälle passieren ja sehr oft im Strafraum und dann haben sie aber auch immer einen Elfmeter zur Folge. Also da dachte ich jetzt so, war das irgendwie jetzt DFB-PR schnell zusammengeschusterte, hat mich nicht so überzeugt. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass sowas ein Elfmeter sein muss, weil der Ball ist ja schon im Aus, aber so nach meiner Wahrnehmung. Ja,
also ich konnte nachvollziehen, was Tobias Stieler nachher gesagt hat, dass man für sowas vielleicht keinen Elfmeter haben will, aber wenn man jetzt das rein nach den Fakten sieht, der Ball war noch nicht im Aus und wir haben ja schon Elfmeter erlebt, die nichts mit dem Ballgeschehen zu tun haben, mit dem direkten, ein Foulspiel ist ein Foulspiel und das Foulspiel war ja sehr, sehr klar. Ja, kann man auch anders argumentieren, bin ich auch der Meinung, dass das nicht zwingend
ist. Genau, also weil wenn der Ball noch bei Skelly ist und er ihm aus Versehen in die Hacken läuft, ist es ja auch ein Elfmeter. So, und ich meine, wenn plötzlich ein Maulwurf den Kopf hochhebt und den Ball stoppt und der noch nicht ins Ausgeht, dann kann Skelly ihn halt nicht erlaufen. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also keine Ahnung, ob das irgendwie wieder komplette Auslegungssache ist, aber das steht ja über allem. So richtig versteht man es alles nicht. Das gilt dann auch für die 2. Szene, Handspiel, Gerassi, unstrittig, dass der Ball an der Hand war, ein Schuss von Rocco Reitz, der vielleicht jetzt nicht reingeht, aber schon aufs Tor, da wo Kobel ist, dann mit der Hand fast so abgefälscht, dass er noch ins Tor in die andere Ecke geht, aber letztlich zur Ecke. Die gab es auch, weil gesagt wurde, ja, Ball, Hand relativ nah am Körper, jetzt nicht komplett, finde ich jetzt schon auch so, ja, könnte man jetzt ein Maßband anlegen und sagen, ab so und so viel Zentimetern ist es wieder Elfmeter und dann nicht. Hand aber relativ locker, ja, jetzt nicht komplett angespannt zu einer Abwehraktion, aber auch nicht, als wenn sie gar nicht zu ihm gehören würde. Dann wurde die Szene gegengeschnitten von Cucurella im WM-EM-Viertelfinale Deutschland-Spanien, wo es keinen Elfmeter gab. Später aber die UEFA gesagt hat, nee, ist eigentlich ein Elfmeter. Ja, das ist jetzt wieder so eine Szene, wo auch damit argumentiert wird, ist im Sinne des Fußballs, dass es den nicht gibt. Ja, kann ich auch mitgehen, finde ich auch okay, wenn man das immer macht, aber gefühlt wird halt jedes zweite Mal ein Elfmeter gegeben. Wie siehst du das?
Ja, genau das Problem sehe ich auch. Ich würde ja fast eine Wette darauf abschließen, dass wir in diesem Jahr im deutschen Profifußball noch eine Szene sehen, wo dann Elfmeter gegeben wird. Genau in einer ähnlichen, klar, da gibt's immer kleine Unterschiede. Tobias Schiele hat das ja auch versucht zu erklären, was jetzt der Unterschied zu dem Spanien-Spiel war. Da findet man immer Argumente, wo man dann...
Unter anderem, dass da die Entfernung des Schützen, genau, mehr war. Aber ich finde, im 5-Meter-Raum hat man als Abwehrspieler auch eine andere Verantwortung als dann irgendwie an der Strafraumgrenze.
Ja, also wenn man, dass es keine Absicht war, das ist klar. Aber wie du schon sagtest, der Ball wäre aufs Tor gegangen. Das ist dann immer so dieses Problem. Und ich kann mich an Szenen erinnern, da wird man ja wirklich innerhalb von noch einem Meter, das war ja noch nicht mal ein Meter, wird man angeschossen, dann gibt's dann den Elfmeter. Also insofern, ich sehe auch das große Problem, dass es da keine Einheitlichkeit gibt, dass es theoretisch Gladbach gegen Kiel sofort, sagen wir mal, treffen könnte, wenn dann der Schiedsrichter XY dort entscheidet bei einer Szene, wo Itakura den Ball an die Hand geschossen wird. Das ist aber für mich ein Handspiel. Und dann steht man da. Ich finde es grundsätzlich aber gut, wie die Gladbacher Verantwortlichen damit umgegangen sind, wie sie sich verhalten haben, mit dem Hinweis eben darauf, dass es möglichst einheitlich in Zukunft auch gehandelt werden müsste, dass das bei diesem Thema extremst schwierig ist, das wissen wir seit Jahren.
Da habe ich ein bisschen gedacht, muss man nicht einfach mal nicht so die andere Wange noch hinhalten und ein bisschen mehr sich aufregen? Klar, der Verweis oder das Verlangen, dass das einheitlich gehandhabt wird, ist richtig, aber vielleicht auch mal ein bisschen mehr poltern, weil am Ende ist mehr bei mir hängen geblieben, dass Borussia Dortmund sich aufgeregt hat, nämlich über den Elfmeter, den es dann gab im dritten Anlauf. Also aller guten Dinge sind drei. Dreistrittige Szenen, ein Elfmeter hieß dann die Regel. Pascal Groß hat beim Kopfball von Player war es, Tim Kleindienst, den ja zumindest einschusswilligen Kleindienst gehalten, bisschen am Hals, relativ lange, nicht losgelassen. Ob Kleindienst den jetzt gemacht hätte, ist die andere Frage, aber ja nicht so relevant. Es gab jedenfalls Elfmeter, nachdem Stieler dann rausgegangen ist, sich das angesehen hat. Und ich finde, also die ganze Elfmeter- und Schiedsrichter-VR-Thematik wird ja dadurch ad absurdum geführt, dass man jetzt wirklich sagen kann, ja, jeder Elfmeter hatte so seine Wahrscheinlichkeit gegeben zu werden. Einen muss es dann schon geben, mit Glück kriegt man zwei und ja, mit ganz viel Pech, was es auch schon gegeben hätte, gar keinen. Irgendwie dann doch okay. Also es ist ja wirklich wie so eine Lotterie. Es kommt dann darauf an, welche Maßstäbe der Schiedsrichter anlegt, wie rundet er auf, reichen ihm 60%, braucht er 70%, um den zu geben. Also ja, das ist irgendwie alles absurd. Und dann jetzt auch noch Feedback von Leuten, die im Stadion sind und ja auch völlig bekloppt werden, wenn sie gar nicht wissen, worum es geht, was da jetzt im Detail los war. Dann steht auf der Anzeigetafel, ja, es wird Strafstoß geprüft. Das haben die Leute auch gemerkt. Aber warum und wer und was wurde dann am Ende entschieden? Also da ist so viel Nachholbedarf. Deswegen bin ich schon geneigt zu sagen, komm, lass uns das Thema beenden. Das macht einfach keinen Spaß.
Ja, dem habe ich nicht mehr viel hinzuzufügen. Es war so ein bisschen, das ist ja auch immer, wenn man im Stadion ist, hat man wahrscheinlich da auch ein anderes Zeitgefühl, als wenn man TV-Zuschauer ist. Mir hat es auch wieder viel zu lange gedauert, bis dann Stieler überhaupt rausgegangen ist, um sich die Szene anzugucken. Es war ja klar, worum es ging und dass es dann die Fragestellung da ist. ist es ein strafwürdiges Halten von Pascal Groß? Also ich finde, da kann man innerhalb von meines Erachtens 20 Sekunden entscheiden. Guck es dir an. So viel muss man da jetzt auch nicht hin und her kommunizieren, bis man dann endlich rausgeht. Hat mir auch viel zu lange gewartet. Gut, ist ein eigenes Thema. An sich gebe ich dir da auch recht, dieses Gefühl, dass sich die Dortmunder am Ende mehr beschwert haben als die Gladbacher. Das war tatsächlich der Fall. Hat vielleicht ein bisschen damit zu tun, dass die erste Szene, über die wir geredet haben, eben so eine Situation ist, wo man vielleicht wirklich keinen Elfmeter haben will, obwohl man ihn eigentlich bekommen müsste. Bei der zweiten, finde ich, ist es sehr fair, das so zu argumentieren. Gut, aber da haben wir ja drüber gesprochen und was ich interessant fand, ist, dass dann eine Entscheidung von Stieler, die ganz am Ende noch gefallen ist, dass die dann überhaupt keine Rolle gespielt hat, sie war auch nicht diskutabel, aber die dann auch so völlig ins Hintertreffen geraten ist, die gelb-rote Karte gegen Thomas Schwanschara.
Ja, eine der Kategorie oberdämlich, gelb sieht dafür einen Check gegen Sabitzer, meine ich, ja. Jetzt auch ganz klar gelb. Und dann, ja, unterbaut er ein bisschen, ist okay, einen Foul zu geben. Dafür gibt's aber meines Erachtens nicht die gelbe Karte. Die gibt's dann für so die Gesamtperformance, die er danach abzieht, nämlich zu meckern und noch den Ball wegzuschmeißen. Ja, da muss man sich nicht wundern, dass, also, weiß nicht, ob das übermotiviert ist, wie auch immer. Natürlich, ja, er sah sich dann Richtung Tor laufen, deswegen war er sauer über den Pfiff, aber dann so abzugehen und sich zu schwächen und vor allen Dingen die Mannschaft, die die letzten Minuten der sehr langen Nachspielzeit dann in Unterzahl bestreiten muss. Ja, schwierig. Weiß ich jetzt nicht, ob es Glück für Schwanscherer ist, dass es so viele andere Szenen gab. Ich denke, ja, für ihn persönlich ist das schon richtig einzuordnen, aber war dann so ein Kapitel, wo man immerhin sagen musste, da hat Tobias Stieler auf jeden Fall richtig entschieden.
Ja, und du hast es ja schon gesagt, es war eine sehr, sehr lange Nachspielzeit. Es ging dann nach seiner Hinausstellung noch 2, 2,5 Minuten, glaube ich, ohne das jetzt im Detail zu wissen. Aber Gerardo Suane hatte zumindest noch die Möglichkeit, noch einmal sogar zu wechseln, hat noch Marvin Friedrich gebracht, auf eine Fünferkette umgestellt. Möchte nicht wissen, wie das Ganze aufgerollt worden wäre, wenn es da noch das 1:2 gegeben hätte. Denn es war ja, sagen wir mal, keine in Anführungsstrichen normale Schlussphase, sondern Gladbach ist ja dann doch in den letzten Minuten ordentlich ins Schwimmen geraten. Dortmund hat sehr viel Druck gemacht und war drauf und dran, doch noch den Lucky Punch zu setzen. Insofern, das wäre schon sehr, sehr bitter gewesen, wenn das jetzt in Unterzahl dann auch noch zum Gegentor gekommen wäre.
Lass uns vielleicht mal über die beiden Tore und auch Torschützen reden. Dortmund ging ja dann in Führung in einer Phase Mitte der zweiten Halbzeit, als sich das gar nicht so angebahnt hat. Es gab ja auch gar nicht die Riesenchancen. Am Ende irgendwie auch sehr gerecht, was Expected Goals angeht, dass dieses Spiel 1-1 ausgeht. Wobei natürlich der Elfmeter, den Gladbach dann später bekommt, den größten Anteil einnimmt in Sachen Torgefahr. Ja, Jamie Gittens, auch in der Übertragung bei Sky rauf und runter diskutiert, schon davor und danach. Anfangs einmal nicht gut im Griff gehabt, dann irgendwie doch. Und ja, selbst in dieser Szene, als er dann nach innen zieht und dribbelt, natürlich wahnsinnig gut, wie er das macht. Aber trotzdem eben auch sehr klar, was da schiefgelaufen ist. Skelly macht eigentlich alles richtig. Er deckt die Laufbahn ab, die er abdecken muss in seiner Position. Franck Honorat ist bei ihm, macht aber das Gleiche wie Skelly und dementsprechend kommt Gittens dann nach innen, kommt zum Abschluss, der ist auch super, Unterkante Latte rein, aber ich würde da auch dann Franck Honorat schon den Fehler zuschreiben, wobei man natürlich eben dann im Strafraum sieht, dass das nicht sein Hauptaufgabengebiet ist.
Ja, ich will ganz kurz auch noch was zu Skelly sagen. Also ja, haben wir kurz schon drüber geredet, so das erste Laufduell hat er verloren. Es ist ja die große Kunst gegen solche Spieler, es zu schaffen, sie gar nicht erst in diese Situation kommen zu lassen, dass sie so aufziehen können, dass sie ins Laufduell gehen können. Und ich finde, das hat er in der ersten Halbzeit danach dann sehr, sehr gut hinbekommen. Gittens ist für mich mittlerweile der Unterschiedsspieler beim BVB. Da habe ich mich so ein bisschen an die Duelle von Toni Janschke mit Franck Ribéry in den Hochzeiten sozusagen erinnert gefühlt. Also ich finde, er hat das gut gemacht und Ja, die Situation beim Tor, das ist so diese typische Arjen Robben Thematik. Man weiß, was passiert, und also ich gehe mal davon aus, dass auch Franck Honorat wusste, was da eigentlich jetzt passieren wird. Und man kann es dann trotzdem nicht verhindern. Ich denke, ich lasse ihm das auch an, dass er zu sehr das zumacht, was Skelly schon zumacht, nämlich die Außenseite, und dass man ihn da eigentlich viel mehr hätte hindringen müssen, noch mehr. Und ihn da auf keinen Fall noch nach innen ziehen lassen darf. Insofern ärgerlich, weil, wie du schon gesagt hast, es in einer Phase passierte, als sich das jetzt nicht anbahnte, als es ein eigentlich eher klassisches 0-0-Spiel war zu dem Zeitpunkt.
Ja, das hatte sich dann erledigt, aber es wurde kein klassisches 0-1-Spiel, weil Gladbach zurückkam. Also man verspielt keine Führung mehr. 13 Spieltage, keinen einzigen Punkt nach Führung verspielt. Man führt auch nicht mehr ganz so oft wie letzte Saison, aber man kommt nach Rückständen auch mal zurück. Jetzt gab es das dritte Mal Punkte nach Rückstand. 3 gegen Heidenheim, 1 in Mainz und 1 gegen Dortmund. Und der Ausgleich fiel schon relativ zeitnah, nach durchaus ein paar Druckminuten. Also man kam auch dann sofort gut rein ins Spiel. Es gab den besagten Elfmeter nach dem Foul von Groß an Kleindienst. Und dann nahm sich nicht Kleindienst den Ball, sondern einer der 4 Kandidaten, die auf dem Zettel standen, nämlich Kevin Stöger, der auch alle so abgefragt hatte und irgendwie nicht so große Lust vernahm oder was auch immer, den zu schießen. Und das hat er dann souverän gemacht. Er wurde auch am Ende zum Spieler des Spiels von den Fans gewählt. Ich würde sagen, da wäre ich jetzt nicht mitgegangen.
Nee, wäre ich auch nicht mitgegangen. Da ging es mir eigentlich so wie beim Heimspiel zuvor, dass eigentlich die Abwehrspieler, sagen wir mal, die beste, also wenn ich jetzt grundsätzlich sagen kann, die beste Performance geleistet haben oder den wichtigsten Part dazu. Das war gegen St. Pauli nicht so zu erwarten, wie das jetzt gegen Dortmund zu erwarten war. Für mich war es ein anderer Spieler. Aber was man bei Kevin Stöger sagen muss, er hat ja relativ lange, oder was heißt relativ lange, er hat lange da gestanden, um sich seine Gedanken zu machen, wie er jetzt diesen Strafstoß ausführen wird. Dass er da sehr nervenstark ist, hat er bewiesen mit dem VfL Bochum, dann in der Relegation gegen Düsseldorf in ganz, ganz entscheidenden Szenen wichtige Elfmeter verwandelt, sowohl im Spiel als auch im Elfmeterschießen später. Also ich habe mir da jetzt keine Sorgen gemacht, dass das jetzt ein Thema sein könnte. Das habe ich schon häufiger gesagt, es ist halt wichtig, dass man auf dem Platz sieht, dass es dort kein Theater gab um die Frage, wer den jetzt schießt, wenn es da jetzt so keine klare Hierarchie gibt, die es ja anscheinend nicht gibt. Und das hat Gerardo Ciano ja schon mal gesagt, es gibt ein paar Kandidaten. Wenn die alle gleichzeitig auf dem Spielfeld sind, könnte da ein Debattierclub entstehen, wie wir das einmal vor 2 Jahren, glaube ich, gesehen haben, als Markus Thuram plötzlich schießen wollte. Und dann da, glaube ich, eine Vierer-Kombo dann plötzlich am Strafstoßpunkt stand, letztlich Jonas Hofmann auch verschossen hat gegen Hertha BSC Berlin. Das ist jetzt nicht passiert. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und insofern, ja, alles richtig gemacht.
Ja, und ansonsten Kevin Stöger ja halbwegs überraschend zurück in die Startelf. Joanna hat das damit als eher defensiv begründet erstmal, als er danach gefragt wurde, nämlich dass er sich auch um Metscher kümmern sollte, dass der eben nicht aufdrehen kann auf der Dortmunder 6. Und ja, schon verständlich, dass da Stöger besser für geeignet ist als Player. Später hat Reitz dann sogar in der Schlussphase den Job übernommen als Bewacher. Nur mit Ball muss ich sagen, dass ich erneut enttäuscht war von Stöger. Natürlich hat er Ideen. Eigentlich hat er immer Ideen, meistens sogar vielleicht zu viele auf einmal, die er dann auch alle durchdrückt. Und das ist so das Hauptproblem, das ich mit seinen Auftritten habe, dass er damit inzwischen der Gladbacher Struktur im Angriff eher schadet, weil er so sein Ding macht und eben irgendwie diesen großen Aktionsradius hat und auch viel Risiko geht. Im Umschaltspiel dann aber oftmals auch nicht so sauber war. Das hat mir einfach nicht gefallen. Also ich finde auch, es fehlte diese Doppelbesetzung auf dem Flügel. Das hat dann später mit Robin Hack, als er drin war, besser geklappt. Und ich, also Player hat kein gutes Spiel gemacht. Das erste seit längerer Zeit, wo man sich auch denkt, ja gut, wurde er vielleicht seiner Möglichkeiten etwas beraubt im Offensivspiel. Aber da habe ich auch Diskussionen geführt am Samstag. Man weiß es ja eigentlich bei Kevin Stöger. So ein bisschen ist das ja der Grund, warum er geholt wurde. Man hat das in der Relegation, die du gerade schon angesprochen hast, gesehen, überhaupt seine Werte, wahnsinnig, was er da geleistet hat in Bochum. Aber es ist eben auch ein bisschen das Prinzip, viel hilft viel. Also man probiert immer was und dann fällt schon was bei hinten raus, hinten vom Laster. Aber das klappt irgendwie noch nicht so richtig in Gladbach, weil er ja nun auch Spieler um sich drum hat, die auf bestimmte Art und Weise eingesetzt werden müssen, die qualitativ hochwertiger sind als seine Kollegen in Bochum. Also Borussia und der Stöger-Fußball, bislang ist das in meinen Augen noch keine große Liebesgeschichte.
Nee, da gehe ich mit und gerade gegen den BVB wäre es natürlich da auch wichtig gewesen, mehr Entlastung zu haben in Form von Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte. Dafür hat die Genauigkeit gerade in der ersten Halbzeit absolut gefehlt und wie du schon gesagt hast, auch Alassane Plea ist da bei weitem nicht an seine Normalform herangekommen, wenn man gerade das Spiel mit dem Ball sieht, wenn man das Passspiel sieht. Und so hatte ich das Gefühl, dass die, dass beide im Zusammenspiel können sie können ja wunderbar miteinander kombinieren. Zu Saisonbeginn gab es da ja auch sehr gute Spielphasen in einzelnen Partien. Aber so hat der eine den anderen vielleicht auch nicht mitziehen oder hochziehen können. So ist alle sehr viel Stückwerk geblieben, im Sande verlaufen. Viele Bälle waren schnell wieder weg. Dann muss man sich wieder auf die Abwehrarbeit konzentrieren, auf die Laufarbeit gegen den Ball. Da hat Stöger, wie du ja schon angedeutet hast, gegen Matcher gespielt und sich da auch nichts zu Schulden kommen lassen, ist dann diese Egeligkeit, die es dann auch braucht. Ich glaube, das war so ein Punkt, der da für ihn gesprochen hat, ohne damit sagen zu wollen, dass Robin Hack nicht egelig genug wäre. Er hätte halt auf dem Flügel gespielt. Insofern sehe ich diese Maßnahme da schon als verständlich an. Aber im Spiel nach vorne wäre mehr Genauigkeit, Struktur sehr, sehr vonnöten gewesen, um vielleicht ein bisschen, sag ich mal, souveräner durch die Partie zu kommen über weite Strecken. Nach dem Gegentor hat das ja durchaus geklappt. Da war es halt häufig das Spiel über Franck Honorat. Und letztlich die Chancen sind dann fast alle ausschließlich aus Standards entstanden. Aber das ist ja auch in Ordnung gegen so einen Gegner.
Ja, die bei Stöger finde ich auch nicht so gut sind, wie man es erwartet hätte. Aber will mich jetzt nicht einschießen auf ihn. Wir müssen dann natürlich gleich im Aufstellungstipp diskutieren. Ich kann mir ausmalen, dass das eine der Positionen wird, wo es überhaupt was zu bereden gibt. Ja, die Tür geöffnet auf einer anderen hat Gerardo Seoane, indem er Nico Elvedi von Beginn an gebracht hat, für Marvin Friedrich. Viel Lob für Marvin Friedrich zuletzt. Jetzt die Entscheidung für Elvedi, der natürlich auch agiler ist, schneller als Friedrich. Er hat es letztendlich ja gut gemacht. Also dafür und mit Koitakura versteht er sich ohnehin. Deswegen würde ich sagen, kann er da mit seinem Comeback zufrieden sein, oder?
Also ich finde, dass das eine Maßnahme war, die zum einen Gerardo Seoane ja erklärt hat und ich finde, dass das gut zu erkennen war im Spiel, dass das so, dass das funktioniert hat. Ich weiß nicht, wie gut es im Fernsehen zu sehen war. Lukas Ulrich, der Linksverteidiger, ist halt immer wieder nach vorne gestoßen im Aufbau der Dortmunder. Wenn dann der Ball auf Rierson, Dortmunds Rechtsverteidiger, gegangen ist, dann ist er nach vorne gerückt. So wurde natürlich Maximilian Bayer, eigentlich Ulrichs Gegenspieler, frei. Und Nico Elvedi ist dann eben nach außen gerückt und das muss natürlich alles in hohem Tempo passieren. Jetzt ist grundsätzlich Marvin Friedrich auch sehr gelobt worden in den vergangenen Wochen für seine Art, wie er die Läufe in die Tiefe der Gegenspieler oder auch die Pässe des Gegners in die Tiefe antizipiert hat. Das war ja immer so ein bisschen das Thema, dass er vielleicht die Grundschnelligkeit nicht mitbringt, um so spielen zu lassen, weiter die Abwehrkette nach vorne zu ziehen, sondern dass er so ein Spieler wäre, der halt so in dieser Verteidigung im Strafraum eben besonders wertvoll ist. Und da hat er eben in den vergangenen Wochen gezeigt, dass man durchaus mit ihm auch spielen kann, wenn man ein bisschen weiter aufgerückt ist. Aber so dieses wahrscheinlich nach außen verteidigen, dieses rüber, sagen wir mal, Sprinten der 10, 15 Meter, wenn man da dann eben so ein, zwei Sekunden zu spät kommt, dann ist so ein Maxi Bayer dann vielleicht auch schon 10 Meter weiter und weg und hat den Ball schon. Ich finde, dass das gut gegriffen hat und dass das insofern eine Maßnahme war, die verständlich ist, ihn, Marvin Friedrich, rauszunehmen, obwohl er in den vergangenen Wochen, wir lassen jetzt das Freiburg-Spiel vielleicht auch mal außen vor, hat die ganze Mannschaft nicht so gut verteidigt wie in den Wochen davor, dass das natürlich bitter für ihn ist. Interessant ist natürlich jetzt, Innenverteidigung ist jetzt nicht wirklich der Part, wo man häufig hin und her wechselt und wo man je nach Gegner, sage ich mal, die Pärchen neu bildet. Wie sich das natürlich jetzt in den kommenden Wochen und Monaten entwickeln wird, ob Nico Elvedi jetzt seinen Platz wieder sicher hat oder ob es durchaus Spielsituationen oder besser gesagt Herausforderungen bei einzelnen Spielen geben wird, wo Marvin Friedrich dann derjenige wieder ist, der bessere Karten hat. Er hat auf jeden Fall für sich geworben in den letzten Wochen.
Ja, trotzdem Mahnung an uns, sich dann nicht zu schnell zu sicher zu sein, dass Friedrich jetzt zum Beispiel erstmal durchspielt. Also da kann doch sehr schnell was passieren. Jetzt mahne ich und will dann direkt schon wieder das Gegenteil tun. Das finde ich, sieht man nämlich bei Lukas Ulrich, wo man sich jetzt gerade dann noch weniger ausmalen kann, dass der so schnell aus der Mannschaft geht, weil man ja wirklich auch von Spiel zu Spiel, jetzt nicht in jedem Spiel, aber wenn man so eine Kurve zeichnet, eine Weiterentwicklung sieht. Und ich finde, das war einfach eine richtig saubere Leistung, zuverlässig wieder gegen Dortmund, hat auch mal ein bisschen mehr am Ball gewagt als zuvor, ist in 3 Dribblings gegangen, hat alle gewonnen, laut Statistik. Gute Passquote für einen Linksverteidiger, da sind ja auch schnell mal so Zahlen im 60%-Bereich gegen solche Gegner, hat aber 86% zum Mann gebracht. Sieht einfach richtig gut aus. Und da wird Luca Netz, sobald er dann irgendwann auch wieder einsatzfähig ist, sich echt strecken müssen, weil ich glaube, beide haben ja schon ein sehr ähnliches Profil als Linksverteidiger, aber es gibt ja zu Recht immer diesen Vorwurf an Luca Netz, dass er nicht ganz wach, nicht ganz griffig wird in vielen Szenen, und das bringt Ulrich für mich on top. Diese Wachheit, diese Konzentration, diese, ja, auch in der Entscheidungsfindung dann mal die einfache zu wählen. Deswegen richtig gute Entwicklung des 20-Jährigen, der es dann auch endlich geschafft hat. Also er hätte es sicherlich vorher auch geschafft, aber jetzt durfte er zum ersten Mal komplett durchspielen. Ja, 90 plus 10 Minuten insgesamt.
Ja, und ich denke schon, dass das eine ziemliche Herausforderung war, nachdem Bayer dann eingeschlagen, nach einer knappen Stunde ausgewechselt worden ist. Da kommt dann mal so ein Daniel Mahlen und der hat dann 35, 40 Minuten Zeit, so ein bisschen zu wirbeln. Er hat ja auch dann schon für die eine oder andere Gefahr gesorgt, aber sich dann auf diesen neuen Gegenspieler, wenn du dann eben schon eine Stunde in den Beinen hast, einzubringen und das so deinen Stiefel weiterzuspielen und die Konzentration bis zum Ende hochzuhalten, ist mir auch aufgefallen, dass das eine sehr, sehr erwachsene Leistung für jemanden schon war, der eben sein gerade 8., 9. Spiel für Gladbach im Profibereich gemacht hat.
Ja, also da glaube ich, darf man sich ohne die Aufstellung vorwegzunehmen komplett sehr sicher sein, dass der am Samstag gegen Kiel spielen wird, wieder zu Hause. Thomas, ich habe letzte Woche ein bisschen mal deine Arbeit gemacht und habe mir angeguckt, ich glaube, du hast auch schon mal gemacht, wie denn so diese Heimspiel-Doppelpacks für Borussia ausgegangen sind. Und tatsächlich hat man da in diesen Spielen im Borussia-Park unterdurchschnittlich gepunktet. Also in allen anderen Heimspielen holt man mehr Punkte als in denen, die so direkt hintereinander kommen. Lag auch mal eine Winterpause dazwischen, aber selbst die so richtig hintereinander sind, die wirklich vom Spielplan auch so angelegt sind, manchmal hat man ja 17., 18. Spieltag dann 2 Heimspiele, da lief es oft gar nicht so gut. Letztes Jahr war das so gegen, genau zum Start, ja, Leverkusen-Bayern, 2 Niederlagen, die waren erwartbar. Dann hatte man es nochmal nach dem gerade erwähnten Schema Sieg gegen Stuttgart. Dann dachte man, jetzt aber gegen Augsburg kann auch diese andere Serie reißen. Gab es eine Niederlage. Deswegen sind die Doppelpacks zuletzt gar nicht so gut ausgegangen. Ganz selten hat man beide Spiele gewonnen. Das klappt natürlich jetzt auch wieder nicht. Deswegen auch Grüße an die 2 Siege in Folgeserie, wo die 90er-Marke jetzt dann geknackt wird an Spielen, die man warten muss. Ja, aber gegen Holstein Kiel, ich meine, wir können ja nicht drum rumreden, da sehe ich einfach kein Szenario, in dem man sagt, ja, da ist ein Punkt auch in Ordnung, sondern es müssen einfach 3 sein.
Genau, also dann wird auch letztlich bewertet werden können, wie wertvoll der Punkt gegen Borussia Dortmund dann letztlich war. Da gibt's jetzt die, ja, man spricht so ungern von der Siegpflicht, aber der Anspruch, und das haben die Gladbacher ja auch schon formuliert, der ist ganz klar da. So wie gegen St. Pauli dieses Spiel siegreich zu gestalten. Gegen St. Pauli war es eine gute erste Halbzeit und eine zweite Halbzeit, mit der man dann letztlich sich arrangiert hat, wo nach vorne nicht mehr besonders viel ging. Am Ende zählt nur, dass man die drei Punkte dann letztlich hat. Damit hätte Gladbach dann auch schon die Hinrundenbilanz des Vorjahres getoppt sogar. Damals waren es 20 Punkte, die ja erst aufgefüllt worden sind im Januar. Da gab es ja dann den 17. Spieltag. Wir sind jetzt am 13. oder dann jetzt folgt der 14. Spieltag und nach dem 15. ist ja dann schon Schluss. Gladbach hätte also bei einem Sieg gegen Kiel sein Punktekonto auf 21 erhöht und hätte dann immer noch drei Spiele, um das Ganze sogar noch weiter aufzustocken. Insofern ist das die perfekte Gelegenheit, um schon jetzt für einen positiven Aspekt für die abschließende, für den Abschluss des Jahres zu sorgen.
Ja, wobei man dann ja danach, finde ich, gegen Hoffenheim auch zumindest eine Nicht-Verlierpflicht direkt formulieren sollte. Es gibt ja so ein paar Indikatoren, wie man unterwegs sein muss, um das Saisonziel Einstelligkeit zu erreichen. Ich hatte das mal nachgeguckt, ein positives Torverhältnis ist mehr als 90% ein Garant dafür, dass man einstellig wird. Und hinzu, finde ich, kommt auch mehr Spiele gewinnen als verlieren. Ist auch nicht so schlecht. Jetzt ist man da gerade ausgeglichen, zack, ist man nur Elfter. Wäre es anders, dann wäre man einstellig. Deswegen, ja, kann man sowas auch immer im Auge behalten. Die Bundesliga ist ja gerade schön, also es ist jetzt nicht unlogisch, dass die Mannschaften nach Siegen so aufgereiht sind, aber es prescht keiner mit vielen Unentschieden irgendwie dazwischen. Gibt vorne die Bayern, die haben 10 Spiele gewonnen, dann kommt Frankfurt, die haben 8 gewonnen, dann Leverkusen-Leipzig mit 7. Man sieht ja Frankfurt auch bisher vielleicht so einen Tick vor denen. Dann kommt diese Sechserriege Wolfsburg-Dortmund-Freiburg mit 6 Siegen jeweils, die stehen auf den Europacup-Plätzen, wenn wir mal annehmen, dass Platz 7 zählt. Dann kommen gleich 1, 2, 3, 4 Mannschaften mit 5 Siegen. Da zählt Borussia dazu. Das ist ja dieser Korridor, von dem jetzt immer die Rede ist, Richtung Einstelligkeit, wo man dann natürlich irgendwann auch reinstoßen müsste, was vielleicht dann mit einem Sieg gegen Kiel schon wieder gelingt. Dann kommen Union und Augsburg mit jeweils 4 Siegen. Die sind ja so ein bisschen gerade an der Schwelle, dass man nicht weiß, wo es für die hingeht. Also gerade Union lange ohne Sieg, Augsburg tendiert dann irgendwie auch ein bisschen mehr nach unten. Hoffenheim, St. Pauli und Heidenheim haben 3 Spiele gewonnen. Das sind so die ersten Relegationskandidaten. Und dann kommt halt Kiel mit gerade mal einem Sieg, Bochum ohne Sieg. Die ja wahrscheinlich zu 80-90% werden das die direkten Absteiger sein, wenn keine ganz großen Überraschungen passieren. Also kann man eine Tabelle schon ablesen, wo Gladbach gerade einzuordnen ist. Aber es gibt eben noch diese beiden Spiele, wo man das auch noch in eine andere Richtung lenken sollte. Und gegen Kiel ja auch das erste Bundesligaspiel, Thomas, gegen diesen Verein. Gerade gegen Aufsteiger gibt es nicht so die super Bilanz. Aber historisch gesehen, zumindest die gute Erinnerung an Kiel, dass das einer der Gegner war in der Aufstiegsrunde.
Genau, und wenn es so laufen würde wie damals im Heimspiel 1965, dann würde man wahrscheinlich am Ende sagen, okay, das war so ein bisschen so ein Thomas Schwanschara-Moment, glaube ich. Egon Milder damals mit einem Kopfballtor in der Nachspielzeit gab es damals nicht, zumindest keine offizielle Nachspielzeit. Damals gab es einen 1-0 Erfolg. Das ist mit Sicherheit so, dass sich die Gladbacher nicht immer mit Ruhm bekleckert haben, wenn Neulinge erstmals zu Gast waren in Gladbach. Oder aber sie auswärts zunächst mal bei einem Neuling beginnen mussten. Aber du hast ja die Bilanz schon angesprochen. Kiel wird nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzen und man muss es halt dann schaffen, schnellstmöglich so gut in der Partie zu sein, dass man dem Gegner zeigt, dass eben heute an dem jeweiligen Tag nicht zu holen ist. Das ist die Aufgabe, seriös und gut in das Spiel zu kommen und für klare Verhältnisse zu sorgen.
Ja, das mit der Aufsteigerbilanz hat man ja schon mal ganz gut begonnen gegen St. Pauli. Das war, glaube ich, so ein Spiel, das war jetzt nicht rundum Glanz, aber am Ende ja souverän und somit sicherlich auch eine Blaupause für den Samstag, 15:30 gegen Holstein Kiel. Und jetzt reden wir mal über die 11 Leute, die dieses Unterfangen beginnen sollen.
Aufstellungstipp.
Ja, passend dazu zum 11. Mal in der Bundesliga im Tor in dieser Saison, Moritz Nikolas, der wieder einen guten, souveränen Job gemacht hat. Und wenn man sich so manche Patzer am Wochenende ansieht, Kevin Trapp beispielsweise, auch Alexander Nübel, Frederik Renault, da kann man echt einfach schon froh sein, dass Nikolas sich da eigentlich nie einreiht. Also Riesenböcke bei Gegentoren in der Form. Es gab diese Rauslaufgeschichten, wo er dann ja letztes Jahr auch schon mal zu spät kam oder den Elfmeter gegen Köln verursacht hat. Aber das ist einfach sehr solide bis gut in wirklich allen Belangen. Und da kann man sich wirklich glücklich schätzen.
Ja, zumal er gerade in den Aktionen, du hast es gerade gesagt, so im Abfangen von Flanken, jetzt gegen Guirassy da zweimal sozusagen gut zugelangt hat, resolut draußen war, wichtige Szenen. Insofern war das eine rundum gelungene, ein gelungenes Spiel von ihm. Ja, und da gibt's natürlich jetzt nicht groß weiter was zu sagen. Er wird natürlich im Tor stehen. Damit, wir haben jetzt Montag, nicht, wenn jetzt irgendwas passiert, dann ist klar, dass Jonas Omlin zurückkehrt, aber wir gehen jetzt mal davon aus, er kommt gut durch die Woche und dann wird er auch im Tor stehen.
Ja, und hinten haben wir uns schon ein bisschen festgelegt, gehen wir es mal davon aus, ob es eine Änderung gibt in der Viererkette, was meinst du?
Ich glaube nicht. Also ich glaube, die Außen sind klar, Joe Skelly und Lukas Ulrich werden auch in den verbleibenden Spielen, ich nehme jetzt mal Hoffenheim mit dazu, da wird es jetzt keine Veränderungen mehr im vor Weihnachten geben. Joe Skelly ist eh Stammspieler auf der rechten Seite und Lukas Ulrich hat es in den Wochen so gut gemacht. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die Belastungssteuerung so sein müsste, dass er jetzt gar nicht erst anfängt, Lukas Ulrich, nachdem er jetzt erstmals 90 Minuten durchgespielt hat. Also ich denke, da wird es keine Veränderung geben. Ja, und innen, ich habe es ja schon gesagt, es ist jetzt nicht so die Position, wo man hin und her wechselt. Nico Elvedi hat es jetzt gut gemacht. Er versteht sich mit Koitakura. Die beiden sind ein eingespieltes Duo. Klar wird das jetzt ein anderes Spiel gegen Kiel als gegen Borussia Dortmund. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass das jetzt so ein Hin und Her gibt. Und deswegen würde ich jetzt mal darauf tippen, dass Nico Elvedi wieder anfangen wird.
Da gehe ich mit. Eine Änderung muss es dagegen auf der Doppelsechs geben. Julian Weigel hat es erwischt. Er war so nett, sich die fünfte gelbe Karte so zu holen, dass Philipp Sander eigentlich gegen seinen Ex-Verein in meinen Augen eine Startelf-Garantie hat, neben Rocco Reitz.
Ja, das wird eine Besetzung sein, die wir so in der Art ja in einem Pflichtspiel auch noch gar nicht hatten oder ganz selten, höchstens mal für ein paar Minuten.
Von Beginn an auf jeden Fall nicht.
Also ja. Julian Weigel ist ja das ein, zweimal ausgewechselt worden im Verlauf der Hinrunde für wenige Minuten, also eventuell höchstens, aber in der Startformation war Weigel natürlich immer klar gesetzt und dann war zu Beginn der Saison immer die Frage, spielt Sander oder spielt Reitz an seiner Seite? Jetzt hat sich Rocco Reitz in den vergangenen, sag ich jetzt mal, 6 Wochen festgespielt, ist der Nebenpart von Weigel geworden und ja, es spricht jetzt nichts dagegen, dass Sander und Weigel dann jetzt dementsprechend die Doppel-6 besetzen werden, weil es ja so viele Alternativen dann auch nicht gibt. Florian Neuhaus kann eventuell in den Kader zurückkehren, da müssen wir noch abwarten, wie jetzt seine Trainingswoche laufen wird. Er ist aber auch nicht der klassische Sechser, insofern könnte ich mir das jetzt auch nicht zwingend vorstellen, dass da Neuhaus mit Rocco Reitz dann plötzlich dort steht, also insofern gehe ich auch stark davon aus, dass Philipp Sander gegen seinen Ex-Club dann zum Startelf-Einsatz kommt.
Jetzt können wir auch die Details liefern. Gemeinsame Spiele von Reitz und Sander. 8 Minuten in Frankfurt. Hier steht keine Minute. Haben sie dann auch gespielt? Nee, in Freiburg? Oder war es Nachspielzeit schon? Naja, und jetzt 15 gegen Dortmund. Das ist schon das Höchste der Gefühle. Wie war es denn?
Und da hatte Reitz dann eben auch einen anderen Job sozusagen, rückte vor. Also es
so, nee, gegen Freiburg auch nicht. Reitz raus, Sander rein. Also vielleicht haben sich da abgeklatscht noch. Ja, deswegen sehr überschaubar.
Ja, und dann können wir, glaube ich, schon in die Reihe davor gehen. Und da könnte es jetzt am interessantesten werden, oder?
Bis auf Franck Honorat wahrscheinlich, auch wenn der zuletzt, ja, wir haben angeguckt, gegen Freiburg kam irgendwie keine seiner 8 Flanken an, jetzt glaube ich 1 von 10, ja, ein bisschen ausbaufähig die letzten beiden Spiele, nach einer guten Leistung davor gegen St. Pauli, aber das, ja, ich weiß ja nicht, wie viele dieser Leistungen er sich leisten dürfte, bis er zur Debatte steht, deswegen glaube ich, machen wir da keinen Fass auf. Ja, und jetzt, dann würde ich mal sagen, für die verbleibenden 2 Positionen, 3 Kandidaten in 3 denkbaren Konstellationen. Also sogar, wenn wir es pro Position noch machen, 4 sogar.
Ja, ich würde auf die Variante setzen, die Gerardo Seoane in den Wochen vor Dortmund gewählt hat. Das heißt, mit Alassane Player in der Mitte und mit Robin Hack auf der Seite. Jetzt klar, Robin Hack hat bisher eine Saison gespielt, wo man ihm in den vergangenen Wochen in Sachen Einsatz, in Sachen auch Spielfreude in dem Sinne ja überhaupt keinen Vorwurf machen kann. In Sachen Effizienz oder generell Effizienz ist es eigentlich gar nicht. Es ist ja Torgefahr, die ihm so ein bisschen abgeht. Jetzt als Einwechselspieler hatte er den Lattenschuss. Da wäre es dann also beinahe so weit gewesen mit seinem ersten Saisontor. Aber er hat halt einfach ein Element eingebracht. Und da hast du ja eben auch schon einiges gesagt, als du über das sozusagen das Verhältnis von beim Spiel, wenn Player und Stöger auf dem Platz stehen, wie sich das dann verhält, dass er mit seinen Läufen in die Tiefe, mit seiner Schnelligkeit da ein anderes Element einbringt. Und deswegen glaube ich, dass das jetzt gegen Kiel auch wichtig sein wird, da den Gegner, die gegnerische Abwehrkette mehr unter Druck zu setzen. Deswegen glaube ich, dass er reinkommen sollte. Und dann ist in der Mitte für mich Alassane Player aufgrund seiner Leistungen in den Heimspielen vor Dortmund der erste Kandidat, auch wenn Kevin Stöger jetzt ein wichtiges Elfmetertor gemacht hat und dadurch natürlich auch persönlich auch wieder ein bisschen Aufwind erhalten hat. Gehst du mit oder nennst du eine andere?
Ja, ich habe das ja vorhin bei meiner Stöger-Kritik schon so gesagt, dass ich wirklich auch ein bisschen so sehe, wie hat Gladbachs Fußball in den erfolgreichen und auch ansehnlichsten Wochen ausgesehen? Und da finde ich, spricht dann genau, was für diese Variante als Player damals eher überraschend gegen Heidenheim in der Startelf war und Stöger auf der Bank saß, war es ja auch damit begründet, dass dieses Andocken an Kleindienst dann auch besser klappt. Und ich finde, bei Hack, ich habe gerade nachgeguckt, während du gesprochen hast, letzte Saison hat er ja auch so ein bisschen gebraucht, hat er erst am 17. Spieltag das erste Bundesliga-Tor geschossen für Gladbach gegen Stuttgart, gleich zwei dann. Das war sein achter Schuss aufs Tor, jetzt hat er sechs. Also so ein bisschen langsam ist er vielleicht auch fällig so und hab so ein Gefühl, habe ich letztens zwar schon mal gesagt, dann hat es auch nicht geklappt, aber dass da so ein Tor in der Luft liegt dann auch, wenn man ihn jetzt mal lässt und dass er vielleicht dann auch wieder in seinen Flow vor dem Tor findet, dass er auch erstmal wieder die entsprechenden Abschlusspositionen findet, die für ihn ja wichtig sind, wo er fast all seine Tore auch geschossen hat letzte Saison. Deswegen, ja, würde ich sagen, der von den Fans zum Spieler des Spiels gewählte, eher auf der Bank gegen Kiel. So hart es dann für ihn ist, aber wäre als Trainer meine Entscheidung. Ja, und vorne, gut, jetzt wo sogar noch der erste Backup wegfällt, hat Tim Klein jetzt ja noch mehr eine Einsatzgarantie. Aber vielleicht ist es dann mal ein Spiel, jetzt werden alle sagen halblang, ne? Es geht erstmal darum, überhaupt zu gewinnen, aber wo man vielleicht mal so einen Moment schafft, in dem dann auch mal ein Shio Fukuda 5 bis 10 Minuten rein kann und Thomas, wo vielleicht dann sogar der erste 17-Jährige in Borussias Vereinsgeschichte in der Bundesliga spielen kann.
Ja, denn eines ist ja auf jeden Fall klar, zwei Kaderplätze werden frei, wenn man jetzt den Vergleich zum Dortmund-Spiel sieht, weil Thomas Tschwanchara gelb-rot gesehen hat, fürs Spiel gegen Kiel gesperrt ist und ebenso eben Julian Weigel wegen seiner 5. gelben Karte. Jetzt kann theoretisch Florian Neuhaus zurückkehren, wenn er fit genug ist. Und wenn man davon ausgeht, dass ihm das gelingt, dann ist aber trotzdem noch ein Platz frei. Und da gibt's ja dann nicht so viele Nachrücker aus dem angestammten Profikader, weil Grant Leon Ranos ist verletzt, Luca Netz ist noch verletzt. Ja, dann könnte da jemand nachrücken, den man für diese Position noch nicht so auf dem Schirm hat.
Du meinst Niklas Fieder, ne?
Richtig.
Ja. Roland Wirkus war ja im Doppelpass und hat gesagt, einer aus der U19 wird Profi Anfang des Jahres. Da wird nämlich Niklas Fieder auch 18. Und naja, das könnte ja ein gewisser Zusammenhang bestehen. Deutscher U18-Kapitän, Leistungsträger, Führungsspieler als jungen Jahrgang in der U19, für die er aber schon die zweite Saison spielt. Hat jetzt auch schon einige Einheiten mit den Profis absolviert. Hanna Gobricht hat das erzählt letzte Woche oder vorletzte, ich weiß schon gar nicht mehr, ist auch mit der Schule fertig, kann also sich wirklich dem Durchbruch als Profi voll und ganz widmen. Die U19 hat kein Spiel mehr, also es spricht so viel dafür. Und wenn zwei Kaderplätze frei bleiben, weil auch Neuhaus nicht bereit ist, würde ich denken, dass vielleicht Ivandro Borges Sanchez erstmal wieder im Kader steht. Der würde sich ja da anbieten und wenn nicht, dann reden wir vielleicht über Noah Pesch, aber so von der Rangfolge ist da natürlich Borges Sanchez, auch wenn er noch kein Spiel wieder gemacht hat, nach seinem Kreuzbandriss der Kandidat. Also ja, spannend die Aufstellung auf die Startelf auf einer Position, aber quasi dann hinten raus der Kader ähnlich spannend, wenn nicht gar sogar spannender. Ja, so spannend wie unser Ergebnistipp, das ist die Frage.
Soll ich anfangen diesmal?
Gerne.
Ja, okay. Ja. Also ich kann mich erinnern, dass ich gegen St. Pauli, glaube ich, auf 3-0 getippt habe. Damit lag ich knapp daneben. Ich würde das jetzt einfach mal wiederholen. Ich würde jetzt mal 3-0 sagen.
Okay, dann ziehe ich aus dem gleichen Gedanken einen anderen Schluss, dass du ja gegen St. Pauli zu hoch getippt hast. Denke ich jetzt, ja, vielleicht ist es das gegen Kiel auch, weil es dann doch nicht so einfach ist, wie man immer denkt. Und dann gehe ich auf 2-0.
Gut, aber dann wir sind in der Nähe und wir sind uns einig, dass, sagen wir mal, der positive Trend in Sachen defensiver Stabilität fortgesetzt wird.
Ja, 18 aus 13, ich mache jetzt mal Taschenrechner nebenbei, ist unter 1,4, sind 47 Gegentore. 20 weniger als letzte Saison, also Projekt U50, das ist schon lohnenswertes und wäre dann eine sehr ordentliche Steigerung für Borussia. Aber ja, man, so Ziele kann man sich auch setzen. Es gibt halt dann so viele Indikatoren, entscheidend ist auf dem Platz, aber was da passiert, produziert halt so gewisse Tendenzen und Indizien dafür, dass alles in die richtige Richtung geht. Das ist auf jeden Fall die Gegentorzahl und das ist wahrscheinlich, um da so den Bogen zu schlagen, auch ein 1:1 gegen Borussia Dortmund. Deren Fans haben online eher so ein bisschen gepoltert, wie man gegen so eine Mannschaft dann wieder nicht auswärts gewinnen kann. Aber womöglich muss man sich dann auch mal selber hinterfragen, woran das liegen könnte, dass vielleicht der Leistungsunterschied auch gar nicht so groß war, wie er hätte sein sollen. Das ist ein Erfolg und ein 1:1, auch wenn es dann so ganz lange keine Unentschieden mehr gab gegen Dortmund, wahrscheinlich auch. Aber Thomas, das ist jetzt schon wieder Vergangenheit. Der Blick geht Richtung Kiel und ja, wir sind uns zumindest einig, es sollte einen Sieg geben und es wird einen Sieg geben.
Genau, so ist es. Und dann schauen wir uns das an, wie das läuft. Ja, und dann geht es ganz, ganz schnell Richtung Weihnachten. Dann haben wir noch ein Spiel. Mal sehen, wie viele Punkte die Gladbacher aus diesen beiden Partien holen und wie dann unser Fazit aussehen wird.
Ja, ich würde sagen, also die Bandbreite 0 bis 6, was da jetzt noch möglich ist, beeinflusst das Fazit doch sehr. Also deswegen erstmal der Blick auf Kiel, dann Hoffenheim und euch eine schöne Woche. Bis dahin, tschüss.
Macht's gut, ciao.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.
You've worked hard to build your brand, so why settle for one-size-fits-all branded clothing? Lands' End Outfitters creates apparel your employees will truly want to wear that unites your team in comfort and style. It's clothing that bolsters your brand identity and creates a unique connection between your brand, your employees, and your customers. It's why Lands' End Outfitters has been a supplier of branded apparel to some of the world's most respected brands for more than 30 years. From logo polos to fully customized branded wardrobes, our world-class outfitters will partner with you to help you and your team feel confident on the job and put your brand into action. From logo application to online ordering, Lands' End Outfitters offers seamless solutions that give you peace of mind, all backed by above and beyond expertise. See why Lands' End Outfitters should be your branded apparel partner. Go to business.landsend.com/pod20 and use code pod20 for 20% off your first product. That's business.landsend.com/pod20. Code pod20 for 20% off your first product.